ein bisschen über den Film Michael reden, der jetzt nun in die Kinos gekommen ist. Und das ist ja immer so eine Schwierigkeit, Lebensverfilmung zu machen. Das läuft unter Biopic. Auch in dem Fall über Leute, die eigentlich sehr bekannt sind, auch vom Aussehen her bekannt sind. Und da fängt es ja schon an. Und es fängt auch schon an, also wenn wir jetzt die Aufgabe hätten, über Michael Jackson einen Spielfilm in dem Fall zu machen, würden wir zwei auch zuerst wahrscheinlich überlegen, welchen Zeitabschnitt wollen wir eigentlich beleuchten, weil Michael Jacksons Leben, ja, gibt es ganz verschiedene Sachen. Wir werden auch am Ende mal drüber reden, was die, um es mal höflich zu formulieren, weniger guten Sachen sind. Mhm. Und da ist ja immer die Frage, auch wo lege ich den Fokus drauf, auf welchen Zeitabschnitt. Mhm. Und das hat man hier offenkundig entschieden mit dem Drehbuchautor John Logan zusammen und hat gesagt, wir gehen vor allen Dingen auf die 60er, 70er und die frühen 80er. Das ist ja schon eine ganze Menge, ehrlich gesagt.
RTL Radio.
Und ich bleibe jetzt mal allgemein, weil wir ja immer sagen, es gibt ja zwei Möglichkeiten. In dem Fall erzählt man es ja trotzdem chronologisch. Man hat ja die zweite Möglichkeit, auch ein Ereignis aus dem Leben von Michael Jackson rauszunehmen und anhand dessen die Figur zu erklären. So hat man es zuletzt beim Musikfilm über Bruce Springsteen gemacht, Deliver Me From Now. Und da ging es ja vor allen Dingen darum, wie sein 1982 erschienenes Akustikalbum Nebraska entstanden ist und erzählt eben viel über Bruce Springsteen. Hier hätte man es als Pendant auch so machen können, dass man über Thriller, das erfolgreichste Album aller Zeiten, eigentlich nur einen einzelnen Film macht, wäre ja auch denkbar gewesen. Aber deswegen jetzt meine Frage endlich, wie findest du die Entscheidung in diesem Fall, es wieder chronologisch zu machen?
Naja, und vor allem auch über mehrere Alben und auch, es geht ja auch darum, dass es ja einmal die Figur Michael Jackson als Solokünstler und einmal die Figur als Familienmitglied kriegt. Und das hat man so gegenübergestellt. An sich erstmal keine schlechte Entscheidung, weil man muss ja auch mal dazu sagen, also ich bin in der Zeit aufgewachsen, wo ja Michael Jackson noch da war. Also ich kann mich dran erinnern, als das Dangerous Album rauskam. Also ich weiß, dass ich das da irgendwann als Kassette hatte. Das ist mein erster Zugang gewesen.
Das war 1991.
Genau, und ich hatte die Kassette, glaube ich, 93 oder so. Also ich war jetzt nicht am Peak, aber ich habe die geschenkt bekommen und habe die halt rauf und runter gehört. Und für mich und diese ganzen Skandale und alles, was später kam, man wusste einfach mehr. Man musste von dem patriarchalen Vater, und das muss man ja wirklich ganz klar sagen, hier wirklich das Patriarchat wirklich vorherrschend war, vor allem auch die schwarze Pädagogik gegenüber seiner Kinder. Und das wusste man alles schon so. Und somit war es eigentlich auch eine Schwierigkeit, wie bringe ich einen Film raus über einen Künstler? Ich glaube, vor 17 Jahren ist er gestorben oder vor 13?
Vor 17 Jahren.
Vor 17 Jahren. Ich sagte, wie es ist, für mich ist ja noch gar nicht lang genug tot, dass ich mich jetzt darauf einstellen kann, eine neue visuelle Komponente oder einen neuen Sound zu bekommen. Und das haben sich die Leute einfach auch gedacht und haben das getan, was man gerne auch macht, wenn man eine Biopic über eine Figur das erste Mal erzählt. Man erzählt sie, wie soll ich sagen, zugänglich, unterhaltsam, einfach, ein bisschen wie ein Märchen würde ich es auch bezeichnen. Und man zeigt einfach die ganze Zeit diesen Michael Jackson als God of Pop. Also, oder als King of Pop, Entschuldigung, selbst ernannt, fand ich ein bisschen frech. Er hat es zwar auch gesagt und sagt es auch im Film immer, aber machen wir uns doch nichts vor. Es gibt keinen größeren und wir können gerne Zuschriften. Es kann mir jetzt jemand gerne männliche Namen oder Interpretinnen auch nennen. Da kommt keiner ran. An diese Qualität kommt keiner ran, auch wenn man später seine Entwicklung der Alben sieht. Und deswegen war es eigentlich schon eine gute Idee, einfach zu sagen, wir gehen mal auf Nummer sicher zu Beginn, weil das ist so eine Ikone grafisch wie gut, die wird ja noch 60 Mal verfilmt werden. Dafür ist er zu mächtig und die Themen auch zu mächtig. Fand ich erstmal ganz gut. Muss aber gleichzeitig auch sagen, dadurch sind viele Ecken und Kanten verloren gegangen. Weil man eben dadurch, der Film ist ab 6 freigegeben und man weiß ja auch, dass gerade sexueller Content später ja ein fieses, sag ich schon, gemeines oder grausames Thema auch geworden ist in seinem Leben. Das wird hier komplett ausgeblendet. Und das geht so nicht. Das geht einfach so nicht, weil ich als Zuschauer mich da nicht ernst genommen führe. Und gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich mich jetzt aber sage, nee, ich will aber so ein Fairy Tale machen, wo es nur um die Musik geht. Dafür war es mir aber dann doch zu ernst. Also als es dann zum Beispiel mal Gewaltszenen mit dem Vater gibt, von Coleman Domingo übrigens gespielt, Wahnsinnscast.
Sehr gut gespielt, ja, auch von also, Coleman Domingo.
Also der Typ kann ja wirklich Schauspieler noch, schon Oscar nominiert, letztes Jahr für Sing Sing ja auch nominiert. Da muss man einfach sagen, dann hat der Film plötzlich wie so eine richtige Härte. Ich war überrascht, als das plötzlich kam, weil ich mir gesagt habe, oh, der Film hat eigentlich die ganze Zeit mir was anderes suggeriert. Eigentlich, hey, und da kommt ein Groove, yeah, und dann kommt, ey, und dann lass mich mal tanzen, ich kann nicht ruhig stillsitzen und ich konnte auch nicht ruhig stillsitzen. Und das hat sich dann meiner Meinung nach so ein bisschen gebissen. Und das ist für mich dann auch die Schwierigkeit und das ist auch so der größte, muss ich auch sagen, das ist der größte Kritikpunkt eigentlich nicht an dem Film, dass er hier mir denn doch keine klare Haltung und Sichtweise vorgegeben hat. Also entweder ganzes Fairy Tale, also wirklich sagen, hier für Musikfans, von Musikfans, so rum. Und, oder ob ich sage, ich zeichne ein sensibles Psychogramm Namen dieses armen, gescheiternden Jungs. Und das hat er in keiner Balance für mich rausgebracht.
Ich mache einen Vorschlag. Ich habe eine Umfrage gemacht. Da hören wir mal die anderen. Wir können uns auf die Umfrage ein bisschen draufsetzen. Ich erwähne vorher nochmal, Michael Jackson wird von zwei Schauspielern gespielt. Erstmal als Kind von Giuliano Valdi, der das sehr, sehr gut macht. Und dann als Erwachsener wird er von Jawa Jackson gespielt, seinem Neffe, also von seinem Bruder Jermaine, der Sohn. Und ich finde, der macht das auch gut. Aber wir hören hier erstmal die Umfrage rein, wie die Leute, mit denen ich im Kino war, das gesehen haben.
Wir fanden es super cool.
Mega geil.
Filmen Sie uns?
Ich fand nicht gut. Weil ehrlich gesagt, also nichts Neues in dem Film war. Und kann ich mir auch Wikipedia durchlesen, da hätte ich glaube dasselbe erfahren.
Den kompletten Film fand ich ziemlich gut. Es gab aber auch natürlich traurige Stellen mit Michael und seinem Dad, was mich auch ein bisschen berührt hat.
Wir haben gerade beide gesagt, leider unvollständig.
Erinnert ja 1988, also bei der Bad Tour.
Und da waren wir gerade beide 4 Jahre alt. Und da beginnt jetzt eigentlich die Ära, die wir kennengelernt haben. Aber wir freuen uns auf das, was kommen wird.
Zweiten Teil.
Ja, hoffentlich zweiten Teil.
Tolle Musik, die Darstellung da ist einfach super gelungen.
Was mir definitiv hängen geblieben ist, ist die Szene, wo Michael sein Dad per Papier gekündigt hat. Da musste ich ein bisschen schmunzeln.
Und doch fand ich die, ich sag jetzt mal, Imitation, ne? Super, super gelungen. Also den Kleinen habe ich selber nicht auf dem Schirm, bin ich ehrlich. Aber im Erwachsenenalter, also die ganzen Attitüde, die er mitbringt als Musiker, ne? Also wirklich gut gelungen, doch.
Die Darsteller haben das wirklich ziemlich gut gemacht. Also für mich selber dachte ich wirklich, dass Michael persönlich dort gespielt hat. Die haben es auf jeden Fall ziemlich gut hinbekommen, auch was das Aussehen und alles angeht und auch wegen der Sprache. Der Michael hatte ja auch so eine hohe Stimme schon im Kindesalter und das haben die wirklich gut hinbekommen.
Also ich fand den Film an sich super schön und die Musikszenen, wo er gesungen hat und wo man so gesehen hat, wie das alles losging mit seinem Vater, fand ich schon krass. Weil am Ende hat sein Vater ihn ja irgendwie da reingebracht und er hat sich trotzdem so weit hochgekämpft, am Ende alleine. Ja, so ein Vater braucht niemand wie ihn.
Gab es so Highlights, die in Erinnerung sind? Weil es gab ja erstaunlich viele Tanzszenen eigentlich oder Szenen, wo die Songs fast 1:1 nachgesungen werden.
Ja, das aus diesem Album Thriller, da wo die da alle getanzt haben, wo er meinte, kann die Kamera mal ein bisschen weiter zurück. Das fand ich ja am geilsten.
Also ich fand auf jeden Fall die ganze Musik und so, ich fand es super schön und ich finde vor allen Dingen, dass der Film eine sehr, sehr gute Message mit auf den Weg gibt, dass man, auch wenn die Eltern vielleicht gegen einen sind, man sich selber hochkämpfen kann.
Jeder Person, die Michael Jackson gehört hat oder von Kindheit auf schon miterlebt hat, dem würde ich auf jeden Fall den Michael Jackson Film empfehlen, aber auch Leuten, die sich vielleicht auch noch nicht mit Michael befasst haben und vielleicht Lust hätten, sich mal anzugucken, wie ist er eigentlich geworden, warum ist er so geworden, wie er heute ist. Ja, ich würde auf jeden Fall auch ein zweites oder drittes Mal gucken, weil der Film war wirklich einfach fantastisch.
Soweit eine kleine Umfrage zum Film Michael und ja, es gibt auf jeden Fall Menschen, die ihn noch 2-3 Mal schauen würden. Ob Patrick mit dazugehört, das werden wir gleich mal, das werden wir gleich mal rauskriegen. Aber ich finde es auch interessant, wenn man so Menschen fragt, es gibt ja immer so eine Schwarmintelligenz, kann man so ganz gut nochmal zusammenfassen, weil ich habe den Film und du ja auch erst vor wenigen Tagen gesehen und das stimmt, allein so der Aspekt und das fand ich dann doch ziemlich gelungen. Also neben, da können wir nochmal sagen, die Darsteller, aber auch die berühmten Lieder wie Beat It oder Thriller, die ja auch Musikvideos haben, das allein das, wie das nochmal nachgestellt wurde, wie er dann eben rivalisierende Gangs, so will es der Film glauben, machen
oder
so,
ist ja viel Szene.
Mythos, aber es ist eine sehr gelungene Szene.
Na, vor allem zeigt es auch, und das ist das, was man dem Film wirklich zugute halten muss, und das ist die Performance oder die Darstellung von ihm. Ich glaube, man hat wirklich, John Logan hat sich wirklich ganz viel damit beschäftigt, wen kennen wir als Michael Jackson, und wir kennen Michael Jackson nicht als Menschen. Michael Jackson kennt wahrscheinlich niemand als Menschen oder jetzt nie an der Öffentlichkeit wirklich gezeigt worden. Aber hier Michael Jackson uns so zu präsentieren, dass er wie eine Art Symbol ist, ist eigentlich der richtige Weg, um Michael Jackson auch den Übergang zum Künstler versus seinen realen Menschen uns in seinem Konsum oder in seinem Genuss, wie ich es ja nennen würde, seiner Musik uns auch erleichtert. Und so macht es der Film eben auch, dass er uns wirklich diese Öffentlichkeitsfigur auch in seinem Privatleben zeigt. Und das kann man jetzt kritisieren, das kann man aber auch als Möglichkeit sehen. Und eine der besten Szenen ist wirklich, wie er rivalisierende Gangs, die gerne tanzen, zusammenbringt und mit denen zusammen tanzt. Und das Besondere ist nicht unbedingt, dass er jetzt sozusagen gut tanzen kann und dass er das gut hinbringt, da wird die ganze Zeit Mythosierung gemacht. Das Tolle ist, mit welcher Naivität ist der falsche Begriff, mit welcher vorurteilsfreien Einstellung er dahin geht. Und das kann man ihm ja wirklich in seiner, wenn man von seiner Musik ausgeht, nie vorwerfen. Er war immer sensibel. Er war sensibel in seiner Musik, er war sensibel in seinen Texten. Am Anfang ein bisschen wilder, also The Force kommt ja in dem einen Song vor, was ja auch völlig absurd ist. Aber gerade später, wenn er ja dann ein bisschen auch politischer wird mit Earth Song oder Stranger in Moscow oder ähnliches, das sieht man hier schon an der Figur Michael Jackson. Und hier, wie er deeskalierend mit diesen Gangs umgeht, das ist perfekt für den Film gemacht, nämlich hat dieses Fairy Tale, hat nicht dieses, ich hatte in der Szene keine Angst, dass die jetzt auf den losgehen, obwohl die Herleitung unfassbar brutal war und auch unfassbar, die haben ja Archivaufnahmen auch genommen zur damaligen Zeit, das war ja brutal hoch 10, also wie die wirklich über diese Morde in den Vierteln gesprochen haben und wie Menschenleben quasi gefühlt nichts mehr wert war, und dann kommt Michael Jackson mit dieser vermeintlichen Oberflächlichkeit der Popmusik. Aber das ist es nicht. Und ich meine, Tanzen, und ich bin, auch wenn ich jetzt kein großer Tanzfilm-Liebhaber bin, aber man weiß schon, dass Tanzen eine Kommunikationsform ist. Das ist eine Ausdrucksform. Und das als Stilmittel zu nehmen, das hat der Film gut verstanden. Nämlich, er hat das genommen, was Musik bewirken kann. Und hat uns aber auch, wir haben vorhin über den Charlatan Nolan gesprochen, es ist aber auch schön, verleitet zu werden. Und im Kinosessel irgendwie, man versteht
schon. Selten so oft mitgewippt in einem Film. Das liegt natürlich an dieser herausragenden Musik.
Und das meine ich. Und da, so muss man den Film auch gucken. Man muss da reingehen. Und ich habe nichts getrunken und gegessen bei dem Film, weil ich nichts brauchte. Ich saß in diesem Flow. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, wer der bessere Michael Jackson-Darsteller ist, würde ich zum Kind gehen. Das Kind ist
sensationell.
Ist,
ne?
Deswegen, ist das computeranimiert gewesen?
Nee, der kann es wirklich. Also man sieht es auch auf der Promotour. Er musste ja im Film gar nicht den Moonwalk machen, weil der kleine Michael Jackson
ja den
Moonwalk
gar nicht macht,
entwickelte.
Ja.
Aber der Junge, der Darsteller, Giuliano Valdi, kann den, und jedes Mal, wenn er irgendwie über einen roten Teppich läuft, dann macht er dann automatisch den Moonwalk, der ist wirklich, dieser Junge ist der Hammer, muss man sagen.
Und nicht nur dann, wenn es funktioniert, sondern der Junge muss auch spielen, wenn er unter Druck gesetzt wird. Wenn der Vater sagt, jetzt tanze hier. Und du siehst richtig, wie er eigentlich nur tanzen will. Und es gibt so eine wundervolle Szene, wie er einsingen muss und die immer zu ihm sagen, bitte mal ruhig stehen bleiben. Und du siehst diesen kleinen Jungen da vorne, der einfach nur, der sagt sich, ey, ob ich ein Mikrofon habe oder nicht, ist mir scheißegal. Es ist die pure Liebeserklärung an die Musik. Und egal, wie man zu dieser Figur oder diesem Menschen oder diesem Mythos steht, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass das einfach, das ist von dem, also es gibt keinen Vergleichbaren. Es gibt auf dem, die Art und Weise, auf den Punkten, wo er qualitativ geliefert hat, gibt es keinen anderen vergleichbaren Künstler oder Künstlerin auf dem Gebiet. Und das macht dieser Film und macht natürlich eine Art Laudatio, die aber auch irgendwie gerechtfertigt ist.
Jetzt haben wir uns doch dazu verleiten lassen.
Ja, so ein bisschen
wir werden auch gleich noch mal ein bisschen Essig in den Wein gießen, sagt man es so. Aber
du kannst ja auch noch ein bisschen, also du fandest den ja offenkundig auch nicht ganz schlecht.
Mir hat er sehr gefallen. Also ich muss sagen, ich fand ihn, aber da spreche ich jetzt wirklich als Michael Jackson-Fan, als Fan der Musik von Michael Jackson, weil ich immer wieder daran erinnert werde, auch durch diesen Film, wie herausragend diese Musik ist, und mich berührt diese Musik auch. Und deswegen sage ich, als Fan fand ich ihn schon mal mindestens sehr gut. Ich verstehe aber, wenn wir darauf eingehen, warum man filmisch ihn kritisieren muss, und dann ist ja auch noch ein Elefant im Raum, da müssen wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich wollte nur noch mal, bevor wir dann noch einen kleinen Schlenker jetzt machen, nochmal auf ein paar Figuren eingehen.
Ja.
Und da ist ja auch die Entscheidung, wenn wir uns nochmal hineinversetzen und machen Filme mit Michael Jackson, ist immer die Frage, wie viel oder wie oft kommt Berry Gordy vor? Das war der Motown-Chef, der kommt einmal ganz kurz vor in einer ganz kleinen schönen Szene. also einmal die du erwähnt hast, wo er nicht wirklich stillhalten kann, aber auch wo er dann bei ihm sitzt und sich alles abguckt. Aber es gibt natürlich mindestens noch zwei weitere wichtige Figuren. Also eine, sein Anwalt, der ist 1980 wurde und der jetzt den Film auch mitproduziert hat, deswegen auch das Wohlwollende, muss man sagen. John Branca im Film gespielt von Miles Teller. Und als die beiden sich kennen dann in einem klassischen Büro mit ganz vielen anderen Anwälten, das ist sein Anwalt gewesen, das ist einfach auch eine sehr starke Szene und offenkundig auch die Beziehung ist sehr wichtig. Im Grunde wird das ja sowas wie der, naja, Ersatzvater, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hilft ihm ja zumindest, sich von seinem richtigen Vater Joe Jackson zu lösen.
Also was Michael Jackson auf jeden Fall nach außen hin repräsentiert hat, wird hier auch im Film eigentlich weitergeführt, dass man schon gesehen hat, dass das eher ein optimistischer Mensch ist und eben oder Künstler und er der den Konflikten aus dem Weg gegangen ist. Das, ich meine, der ist ja auch keine Bedrohung. Also ich weiß nicht, ich könnte den in den Kindergarten aussetzen, fieses Gleichnis, ich weiß, aber der würde da wahrscheinlich nicht der aggressivste im Raum sein. Also der wäre wahrscheinlich einer von den Kindern. Aber was auch hier nochmal ganz kurz zu sagen ist, es gibt vereinzelt Szenen, wo du richtig merkst, da hatten sie Bock drauf. Auch die Mike Myers Szene, wenn es darum geht, ja, wenn es nicht bei MTV gespielt wird, dann gibt es hier Ärger.
Ach, die wollte ich jetzt gerade hinaus. Mike Myers, der Comedian, genau. Wir kennen aus Wayne's World und natürlich Austin Powers hat eine.
Aber auch in Glorious Bastards, ne?
Auch in Glorious Bastards, richtig. Gerne dabei, ne? Der ist gerne dabei in kleinen Rollen und er spielt Walter Yetnikoff, das war der damalige Plattenboss von CBS Records. Und es gibt eine Szene, in der er einen Anruf machen muss zu MTV, dem Musiksender.
Sag nicht.
Aber mehr sage ich nicht.
Genau, die ist wundervoll. Aber gleichzeitig gibt es so Szenen, wo ich mir so gedacht habe, war irgendjemand der Beteiligten an Set, also da gibt es eine Szene, wo die Motown-Chefin, die hört ihn natürlich und sagt, hey, was ist eine geile Musik? Und er so, ja, hi, und das sind die Jackson 5 und übelst gut. Und sie reicht ihm die Karte und sagt, ich melde mich bei dir. Wo ist der Fehler in dieser Szene? Reinhard, wenn ich sage, ich melde mich bei dir, musst du mir deine Nummer geben. Sie gibt ihre Karte und sagt, ey, ich melde mich bei dir.
Und hast du das wirklich gesagt?
Ja, ich saß im Kino und kennst du diese Momente, wo du kurz so nach links und rechts guckst und sagst, bin ich der Einzige, der das jetzt gerade gesehen hat? Und das ist schlampig und er hat ganz viel von diesen, also wenn zum Beispiel Coleman Domingo spielt den Vater und der spielt ihn mit einer, ich hätte auch Angst. Und ich weiß, dass der ist so ein brillanter Schauspieler, wirklich, der ist 100% Talent. Und wenn der diese Laudatio hält, warum das jetzt wichtig für die Familie ist, sind das Worthülsen. Das ist, er sagt nichts Neues in dieser Szene.
Und aber vielleicht war er der echte Joe Joseph Jackson so und hat nur in diesen Worthülsen gesprochen.
Nee,
vielleicht war es ja so.
Nee, das ist, da muss man mich als Zuschauer aber mehr, dann gibt man ihm das nicht. Dann gibt man ihm nicht noch mit so einem Blödsinn Plattform. Also ich meine, dieser Film geht 127 Minuten, da hätte man lieber noch einen Song spielen können, aber hier auch nochmal darauf zurückzukommen, wer jetzt denkt, die Musik kommt vielleicht zu kurz, weil wir viel über andere Sachen, das ist das Gegenteil.
Und das
finde
ich ehrlich gesagt
großartig. Wenn die Musik kommt, haben wir minutenlang Musik. Es gibt eine Szene, wie das Intro, den Intro-Song und wie er da liegt und im Pool erstmal liegt und wir wirklich, ich mochte das bei Werk ohne Autor auch so schön, mal wirklich sich Zeit zu geben, auch das Kino mal nicht gehetzt uns zu geben und das ist ja ein großer Hollywood-Film, also der wird ja auch 120 Millionen oder so gekostet haben, der ist ja unfassbar teuer gewesen, also Universal geht da wirklich auch
all in.
Und da muss ich sagen, das war schön, ich saß so da und das ist so, ich merk's, wenn ich jetzt, ich stehe auch bei dieser, ich glaube, man kann gar nicht über Michael Jackson im Sitzen sprechen und man fängt an, irgendwie die Hand zu bewegen oder irgendwie der Fuß und ich hab's gemerkt, mein Sitz hinter mir fing auch irgendwie an zu wackeln und es war kein Pärchen und da muss ich einfach sagen, das geht nicht anders und wir haben die ganze Zeit, ich sage, Michael Jackson hat den besten Song aller Zeiten geschrieben und ich habe meinem Sohn den gestern vorgespielt und er war sofort still und das fängt mit einem Bass an, das ist ein reiner Bass und der setzt ihn, für mich ist das der beste Song aller Zeiten und ich gebe zu, wenn ich den höre, habe ich Tränen in den Augen.
Du redest von Billie Jean?
Billie Jean ist der beste Song, der jemals geschrieben wurde und auch auf textlicher Ebene. Das erste Mal, ich muss das jetzt kurz sagen, ich habe nie die Möglichkeit dazu, das ist das erste Mal, dass ein Prominenter, er nimmt ja eine prominente Figur und er wird ihm ja geraten, hey, pass auf, dass sich keiner an dich verliebt und pass auf, dass du nicht zu viel machst. Und die ganze Song geht es darum über Verantwortung gegenüber Macht. Das ist der Song für mich. Und am Ende sagt er, she talked me to her room. Also, weißt du, was ich meine? Er gesteht es ein. Und das ist so, das ist in einer künstlichen Welt so viel Ehrlichkeit zu haben. Und das gleichzeitig, wenn man, das ist alles harmonisch. Da ist keine Note zu viel. Den hörst du dir an und wenn er mit der Stimme agiert oder wenn er hier noch was reinbringt und dann ding, 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 wop, wop. Das ist ja einfach wop, Wop, das ist so einfach und ich kriege Gänsehaut schon beim Präsentieren und für mich ist das, hat ja hiermit wirklich etwas geschaffen, was, für, keine Ahnung, mit der Mondscheinsonate gleichzusetzen ist, keine Ahnung, aber das ist wirklich eine Sache, die für mich niemals gebrochen werden kann und das sind nur, und ich bin großer Fan vom Dangerous Album, also ich möchte nur mal sagen, da
was
sind
hier
auch noch...
keine Rolle spielt, weil es außerhalb
genau,
des Zeithauses
ist. Genau, also ich hab eigentlich meinen Michael auch noch nicht wirklich.
Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir zu einem Fazit erstmal kommen. Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, als Fan sage ich sehr gut und wir haben ja schon herausgearbeitet, was jetzt sozusagen filmisch zu kritisieren ist, dass der Film, und das müssen wir auch mal erwähnen, es gibt ja eine Kritikerseite, Rotten Tomatoes, wir erwähnen sie immer, wo alle englischsprachigen Kritiken gesammelt werden, fast alle zumindest. Und die Anzahl der Guten ist dann entscheidend, wird in Prozent angegeben. Und je nachdem, also wenn man weniger als 60% Gute hat, dann ist eben eine verwelkte Tomate, das ist eben eine verfaulte, eine Rotten Tomato. Und ansonsten ist es eine frische Tomate. Und die Fachpresse, die Fachkritik hat eindeutig verwelkt gesagt, also es fing damit an, dass erst nur 27% guter Kritiken waren, also wirklich kein guter Wert. Inzwischen liegt so etwa bei 38%. Das wird sich noch
ein bisschen einbringen. Ich habe 40 noch gelesen gestern, glaube ich.
Es waren auch mal über 40 zwischendurch. Ja, genau. Und das Publikum, das wird immer daneben gestellt, also was die eben sagen, wie die Bewertung, da liegt es bei 96% guter Bewertung. Also es geht richtig auseinander.
Ja.
Und dass so auseinander geht, kann man einmal begründen damit, dass einige von der Fachpresse sagen, das, was auch wir sagen, was die Schwächen eben sind, dass mitunter das vielleicht dann doch zu klischeehaft ist in den Spielszenen. Aber auch ein wichtiger Punkt, und das ist der Elefant im Raum, ist natürlich der Vorwurf, dass die Tatsache, dass Michael Jackson wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt wurde,
mehrfach,
ab den 90er Jahren mehrfach, entweder durch Vergleiche dann davon gekommen ist oder dann eben zuletzt, muss man auch sagen, freigesprochen wurde. Man konnte ihm juristisch nie etwas nachweisen. Das gehört auch dazu. Aber es spielt im Film keine Rolle. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Film 1988 endet. Die ersten Vorwürfe, die juristischen Vorwürfe, tauchten 1992, 93 auf.
Genau.
Es ging aber um Vorfälle, wenn die denn stimmen, die zumindest am Ende des gespielten Zeitraums spielen. Also wenn dann wäre, was genau während der Bad Tour passiert. Das muss man jetzt alles nochmal mit dazu erzählen.
Mhm.
Und deswegen bewegen wir uns da auch immer noch in der Grauzone, auch wenn er juristisch, das muss man wieder sagen, freigesprochen wurde oder eben Vergleiche ziehen konnte. Und das gehört auch mit so weit dazu. Im Kino tauchte ein Zettel auf, wo man extra, und das finde ich auch anständig, nochmal verteilt hatte, dass Leute, die Opfer von sexuellen Missbrauchs geworden sind, dass man sich da an eine Nummer wenden kann. Diesen Zettel gibt es. Und ich zitiere jetzt aber vor allen Dingen drauf, dass eben hier auch die entscheidenden Fragen mitstehen, die wir uns mitunter auch beantworten müssen.
Ja.
Wie gehen wir mit Vorwürfen gegen berühmte Menschen um? Viele Menschen bewundern Künstlerinnen und Künstler seit Jahren, ihre Musik, ihre Auftritte, ihre Wirkung. Doch was passiert, wenn gleichzeitig schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen? Zitat Ende von diesem Flyer. Und ich finde, das sind natürlich auch die berechtigten Fragen, die ich auch als Michael Jackson-Fan nicht einfach vom Tisch wischen kann und deswegen
auch nicht
nach
sollst.
Wie vor und auch nicht möchte.
Ja, ja. Ganz wichtig. Ganz klar ist das eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und auch ich erwarte von jedem, dass er auch die Entscheidung trifft und ich akzeptiere aber auch jede Haltung dagegen oder dafür, dass diese Entscheidung ist eine individuelle Entscheidung. Jetzt, dass wir den Film loben, könnten jetzt Leute auch sagen, ja, damit lobt ihr ja auch einen indirekten Künstler, der ja Täter ist.
Und das ist eben nicht nachgewiesen und das muss ich auch nochmal ganz, das will ich nochmal persönlich betonen. Wenn er ein verurteilter Täter wäre, wäre möglicherweise der Film gar nicht zustande gekommen, wenn er trotzdem zustande gekommen wäre, hätte ich ihn jedenfalls nicht besprechen wollen, wäre auch nicht reingegangen. Das gehört dazu, zur Wahrheit. Insofern, ja, das ist jetzt meine, ich musste mich auch irgendwie positionieren zu Michael Jackson. Mir wäre es natürlich am liebsten gewesen, er wäre eindeutig frei, also er ist juristisch freigesprochen worden, aber es gibt auch eine Dokumentation Leaving Neverland, wenn man die schaut,
dann denkt man, dass er schuldig ist. Es gab dann auch noch eine andere Dokumentation, die das alles auch wieder widerlegt hat. Also wir werden da keine Lösung finden. Ich finde ich finde, dass es gut ist und ich finde es auch gut, dass die Leute selber entscheiden können. Und diese Entscheidung zu treffen und auch die Musik vom Künstler zu trennen, also oder vom privaten Menschen, finde ich eine völlig legitime
Einstellung. Es kommt natürlich auf die Tat an, in dem Fall ist es ja nicht nachgewiesen. Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, nee, trust the art, not the artist.
Ja.
Aber wir sind uns einig, ich nehme mal ein anderes Beispiel. Charles Manson hat auch Songs geschrieben, wir wissen ja, er hat Leute massakriert.
Er hat selber niemanden getötet. Aber
ja,
da
nee,
könnte man
meine
jetzt
nur,
wieder, da sind wir wieder bei, aber ich war noch nicht fertig, lass mich mal ganz kurz meinen Gedanken noch zu Ende bringen. Und ich finde es aber gut, dass die Debatte aufrechterhalten wird. Ich finde es gut, dass im Kino solche Zettel verteilt werden. Ich finde es gut, dass wir beide heute hier sitzen und darüber reden. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Das heißt nicht, dass ich Täter unterstütze oder nicht unterstütze, aber für mich ist wichtig, dass wir die Debatte führen. Und dass da wir sollten niemals aufhören, diese Debatte zu führen. Und wir sollten anfangen, endlich Opfer zu schützen. Und wir sollten endlich aufhören, die Gerichtsbarkeit aber auch als ultimatives Medium zu sehen. Das ist unsere letzte Hilfe. Was anderes können wir leider nicht nutzen und können natürlich unsere Entscheidung auch darauf begründen und hoffen, dass es ein gutes Verfahren war. Aber auch hier wissen wir, gibt es unfassbare manipulative Instanzen, die mit Geld viel erreichen können. Und deswegen sage ich ganz klar, wir dürfen niemals aufhören, die Debatte zu führen. Wir dürfen niemals aufhören, Michael Jackson zu betrachten, ohne dass er auch ein Täter oder Straftäter ist. Und solange wir das tun, nehmen wir diese Sache ernst. Und ich finde, dann kann man diese Debatte auch musikalisch führen und man kann auch auf die Umstände reingehen, weil wenn solche Menschen nicht hinterfragt werden, woher kommt denn das, lernen wir auch nicht als Gesellschaft. Wenn wir nicht gucken, dass herablassendes negatives Verhalten einfach auch zu Menschen führen kann, die soziale Verhaltensweisen haben. Und Pädophilie ist eine asoziale Verhaltensweise in unserer Gesellschaft. Und das sind einfach Dinge, die wir niemals aufhören dürfen. Und deswegen finde ich es großartig. Ich finde es auch ganz gut, wenn wir hier unten vielleicht noch die Nummer angeben. Also da ist noch eine Nummer drauf und die Empfehlung machen wir auch. Also wer jetzt zuhört und sagt, er ist Opfer oder kennt jemanden, der Opfer von sexuellen Übergriffen oder ähnliches ist, bitte da auch die geeigneten Nummern raussuchen und wirklich, wirklich, wirklich nicht zurückhalten. Und Reinhard, du könntest ja jetzt vielleicht die Nummer noch sagen.
Ja, sag ich auch. Also das Hilfetelefon sexueller Missbrauch, das ist 0800 22 55 530. Und man kann nur sagen, entscheidet deswegen selbst, ob ihr euch den Michael-Film anschauen möchtet oder nicht. Wir reden gleich weiter. Beat It von Michael Jackson. Für mich der zweitbeste Song von ihm. Ja, jetzt könnte man schon, wenn wir uns jetzt nur auf die Musik von Michael Jackson konzentrieren und so ein Ranking machen, Will You Be There ist natürlich auch großartig, aber ganz oben gebe ich dir recht, Billie Jean, dann Beat It, dann Thriller.
Nee.
Dann,
ich glaub,
dann muss ich schon überlegen, Man Mirror finde ich super, ich finde den Earth Song super, ich finde Will You Be There super, ich finde Heal the World super, ich finde aber
obwohl
auch
Heal the World natürlich schon auch ein bisschen inflationär zeitweilig benutzt wurde, das war ja die ja. Hymne, die auch auf christlichen Festtagen immer gerne im Singsang zusammen präsentiert wurde. Man muss schon sagen, und schlussendlich wäre die Musikbranche nicht die gleiche, wenn es nicht Michael Jackson gegeben hätte. Und da können heute alle kommen mit Bruno Mars und Justin Timberlake ähnliches, die würde es nicht geben.
Das ohne wissen die aber auch, die Betreffenden.
Das sagen die auch sogar. Und das ist etwas, was wir als Kunstargument halt auch mit einbeziehen können über die Wichtigkeit des Künstlers Michael Jackson.
Wir reden jetzt über einen ganz anderen Film mit einer Hollywood-Schauspielerin, die in einem französischen Film mitspielt. Mhm. Und jetzt hören wir erstmal einen Ausschnitt und werden euch dann verraten, welche Hollywood-Schauspielerin das eigentlich ist.
Ich habe über was nachgedacht, Gabi, und ich will, dass du es ernst nimmst, ja, okay? Es geht um eine Patientin.
Sehr unterschiedliche
Gefühle. Dies ist schon die dritte Sitzung, die sie unentschuldigt versäumen, Pola. Ich denke, nach drei Sitzungen sollte ich mir Sorgen um sie machen. Ich denke, dass sie getötet worden ist. Aber von wem und wieso? Aber
sicher, das ist die Frage, ja?
Shit! Ja. Ein Ausschnitt Paris Murder Mystery.
Ja, genau. Das haben wir Daniel Auteuil auch gehört, den ich großartig
ein
fände.
Französischer Schauspieler
und Leading Role.
Jodie Foster. Die, und ich weiß gar nicht warum, weißt du, dass sie spricht, also sie ist ja Amerikanerin, sie spricht aber fließend Französisch. Ja. Ich vermute, weil sie eine Weile in Frankreich gelebt hat. Also auf jeden Fall ist es immer außergewöhnlich. Sie ist, glaube ich, jetzt ihr dritter französischer Film. Sie hat in den 80ern mal in einem Film von Claude Chabrol mitgespielt.
Echt?
Sie hat,
für Chabrol?
Ja, für Chabrol hat sie gedreht.
Erst Scorsese, dann Chabrol.
Ja, na, selbstverständlich. Und sie hat auch unter Jean-Pierre Jeunet mitgespielt, da hat sie nur eine kleine Rolle, und zwar in Mathilde spielt sie auch eine kleine Rolle, aber auch französischsprachig. Und jetzt ist es ihre dritte, die ich zumindest kenne, rein französischsprachige Rolle. Sie wird dann also quasi nicht synchronisiert, sie spricht sich dann selbst.
Ja, im Deutschen haben wir es ja synchronisiert bekommen, aber es muss eine wundervolle Sprache sein von ihr.
Ich glaube jetzt nicht, für Franzosen hört sie es bestimmt nicht so an, ich glaube, sie spricht wirklich akzentfrei.
Akzentfrei?
Aber jetzt Paris Murder Mystery, also im Grunde, du sagst ja schon, also es gibt wieder ein Mordrätsel, ja,
steckt. Aber das drin. Ist eigentlich nicht. Das
klingt so nach Agatha Christie, ehrlich gesagt.
Ja, ist es auch nicht. Also der Film ist auch anders. Also das ist jetzt, um die Leute ins Kino zu locken. Hey, nimm mal das Murder Mystery, Paris Murder Mystery. Der heißt im Englischen auch irgendwie anders. Wie Privier, also was mit Privat.
Irgendwas mit Privat, ja.
Genau,
ja.
Und ich habe es auch gestern noch gelesen, aber geschenkt.
Wie Privier, es lebe die Privatheit oder was, Privatleben vielleicht.
Und fangen wir einfach mal vorne an. Wir folgen einer, doch auch ein bisschen besonderen und ein bisschen spleenigen Therapeutin, die in Frankreich lebt und die noch auf Minidisc alles einspricht. Das ist ein wunderschöner Gag in dem Film, dass sie immer, ja, aber Minidisc, da kann ich das alles so drauf speichern. Wer weiß schon noch, was Minidisc ist, wird auch gefragt. Sie ist auch ein bisschen konservativ, lebt halt auch da, hat auch sich hat eine sehr distanzierte Verhältnis auch zu ihrem Sohn und auch zu ihrem Mann, und sie erfährt eben von dieser Person, dass sie gestorben ist, und dann kriegt sie den Anruf und geht auch zur Beerdigungsfeier und also oder zu diesem Leichenschmaus oder wie sich das nennt oder Bekanntgabe, und plötzlich danach weint sie die ganze Zeit. Sie weint einfach die ganze Zeit, und das ist, ich will nur eins von so ganz vielen kleinen Reaktionen zu sagen. Und das Kino muss ja uns Dinge erklären, ohne dass es was groß zeigt, sondern lässt uns manchmal ja auch selber in der, warum weinten die jetzt eigentlich? Und als das angefangen hat, ist mir aufgefallen, wie toll dieser Film ist. Denn wir folgen, und das ist eine große, große Seltenheit, wir haben eine wirkliche Leading Role. Alles geht über Jodie himself Foster in diesem Film. Und das ist eine dreidimensionale Figur. Und wie sie selber, ja, ich weiß doch auch nicht, und dann geht sie zu ihrem Ex-Mann, der Augenarzt ist, und eben von Herr Auteuil geschildert. Daniel, also ich kenne ihn nur aus Caché zum Beispiel. Und das ist alles und wir so langsam so Schicht für Schicht abarbeiten, aber nicht indem wir sagen, oh, jetzt muss sie eine alte Freundin treffen und dann wird ihr Job von anderen dem. Nein, es kommt alles so halb raus und sie ist selber ein Mensch, der sehr, naja, unsicher auch in der Welt so ein bisschen ist. Also so, ja, ich habe jetzt hier meine Strukturen und ich mache das so und so und alles, was sich daran ändert, ist für sie auch schwierig. Und dass sie plötzlich lernt, auch meiner anderen Therapeutin zu vertrauen, das sind die Besonderheiten des Films. Und sie geht sehr von Rationalität aus, aber weil sie so unsicher ist, geht sie dann auch so ein bisschen ins Irrationale, wenn sie Theorien anstellt. Und deswegen, dieses Theorien anstellen ist eher eine Verarbeitung, denn wirklich eine Lösungsfindung. Und das ist das Tolle an dem Film. Deswegen ist das schon eine besondere Art des Suspense und Krimi, weil sie macht das, aber es ist auch für sie so, ich habe die so oft betreut und ich wusste das nicht. Und der Ehemann von ihr, gespielt von Mathieu Almaric, am Anfang schlecht gespielt, am Ende kriegt er geile Szenen. Also auch hier wirklich tolle Leute, die einfach noch drumherum umgesetzt werden. Und ich meine, die freuen sich natürlich auch alle mal mit Jodie Foster zusammen auf Französisch zu spielen. Das muss ja auch ein Geschenk sein. Ich meine, diese Frau kann ja wirklich schauspielern. Und das macht die Besonderheit des Films aus. Und somit ist das wirklich, und ich bin so froh, dass das Sinister den zeigt, weil das ist eigentlich so ein Film, der verschwindet ganz schnell irgendwo. Ganz schnell spricht kein Mensch dafür. Aber wer diesen Film sich wirklich anguckt und auch mal wirklich so eine schöne Leading Role, das hat man so selten, wo man wirklich die ganze Zeit von Anfang bis Ende bei ihr bleibt und die Welt auch subjektiv aus ihrer Sichtweise bekommt, ist ein wundervoller Ansatz schon mal gewesen.
Also es klingt ja wirklich so, also als ob man das Einzige, was man dem Film vorwerfen kann, dass er schlecht Werbung für sich gemacht hat.
Komplett. Also auch diese Figuren kommen dann immer mal zu und mal sind sie wichtig, mal sind sie nicht. Und das ist völlig unaufgeregt. Also Rebecca Slodowski hat die Regie geführt und auch das Drehbuch, wenn ich mich nicht irre, ja, hat sie auch mitgeschrieben. Und das merkt man dem Film einfach an. Die mag ihre Figuren. Die mag den Ex-Mann, die mag den Sohn. Der Sohn ist auch so eine tolle Rolle, der so sagt, naja, du hast dein Enkelkind gar nicht gesehen. Ja, aber der schläft ja auch die ganze, oh, er wird gerade, au, ich habe auch gerade echt einen Termin. Also auch, wie sie merkt, wie sie eigentlich distanziert zu Menschen agiert und gleichzeitig aber merkt, dass die Menschen sie aber trotzdem tangieren und sie aber gar keinen Zugriff dazu hat. Und das ist aber nicht hektisch oder mit der Keule drauf irgendwie inszeniert, sondern das ist so, also Jodie Foster auch zu sehen, wie sie so, ach, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich die ganze Zeit weine. Das ist so toll, weil man kennt sie ja auch als Taffe und sie ist auch wahnsinnig taff und aber keinen Zugang zu seinen Emotionen zu haben und das von jemandem, der eigentlich ja darauf spezialisiert ist, Zugang zu seinen Emotionen zu haben, ist eine wundervolle Idee. Und das zu kombinieren mit so einem leichten, wirklich ganz leichten Krimi-Fall ist eine tolle Idee. Also ich muss ehrlich sagen, dass das so ein Film war. Ich bin rausgegangen und habe so richtig gemerkt, die wussten, was sie tun. Die hatten ein Ziel, die wussten, was sie machen. Ich habe wundervolle Momente und deswegen ist das ist kein überragender Film. Das ist kein Film, den ich am nächsten Filmabend jetzt vorschlage. Aber wer wirklich ein Gespür für diese kleinen Filme und auch eine Wertschätzung für das kleine und schöne Kino hat, der sollte diesen Film einfach gucken gehen.
Also Geheimtipp, der neue Film.
Irgendwie schon, ja.
Mit Jodie Foster.
Mit Jodie Foster.
Paris Murder Mystery und er läuft im großen Kino im Sinister in Erfurt. Und wir hören jetzt ein bisschen Filmmusik. Ich löse gleich auf, woher die Filmmusik kommt.
Michael?
Und nein, ausnahmsweise mal nicht. Das ist dann auch noch ein weiterer Geheimtipp, den wir gleich loswerden.
Identifikation.
Was?
Ihre Identifizierung.
Mein Name ist Turner. Ich arbeite für Sie. Hören Sie.
Identifizieren Sie sich.
Condor.
Schadensmeldung.
Was heißt Schadensmeldung?
Der Umfang des Schadens.
Niemand lebt mehr. Dr. Lab, Janice, Marie, Harold, alle dort sind tot.
Kondor ist ein Amateur. Er ist ängstlich, unberechenbar. So einer kann sogar einen Profi täuschen.
Ich arbeite für den CIA. Ich bin kein Spion oder sowas. Ich lese nur Bücher.
Wir spielen kleine Spielchen. Was wäre, wenn?
Es sind 7 Menschen gestorben.
Unterstützt du mich?
Wie könnte ich dich jetzt noch etwas abschlagen?
Glauben Sie, dass die Spezies der Kondore vom Aussterben bedroht ist?
Erwarten Sie nicht so viele Fehler von diesem Mann.
Stelle ich mir gute Fahrstuhlmusik vor. So ein bisschen
frech
von
richtig
mir.
Richtig frech, Reinhard.
Also ein bisschen belanglos ist es schon, aber das ist Filmmusik von Dave Cruising und wir haben eben auch Stimmen gehört. Du hast dich gefragt, was sind das für Stimmen, die zu hören sind? Ja, wer die deutsche Stimme von Robert Redford kennt, Rolf Schulte, hat sich vielleicht gedacht, das könnte aus einem Robert Redford Film sein. Mhm. Und so ist es auch. Die 3 Tage des Kondor, ein Klassiker aus den 70er Jahren, ein Verschwörungsfilm. Also es geht um einen CIA-Agenten, der selber in die Schusslinie gerät. Und der CIA-Agent Frank Turner wird von Robert Redford eben gespielt. Der Film ist sehr, sehr spannend inszeniert. Und dass ich jetzt diese Musik bringe und wir eben diesen Ausschnitt gehört haben, hat damit zu tun, dass der Film in 1,5 Wochen einmalig läuft. Und zwar am Dienstag, den 5. Mai, 5.5., lässt sich gut merken, um 19.30 Uhr im Erfurter Cinestar, die 3 Tage des Kondor. Mhm. Also wirklich, ich will mir anschauen, weil ich habe den irgendwann mal gesehen.
Paranoidität hat es auf jeden Fall sehr gut, das weiß ich noch. Dieses, wie Staatsfeind Nummer 1, so diese Paranoide oder auch der Dialog, der hat ja so dieses, wann werden wir überwacht und wer sieht was. Und gerade heutzutage, oder ich fand es vor ein paar Jahren noch mal schlimmer, als die NSA-Skandale ja war, hat man ja wirklich das Gefühl gehabt, irgendwie ist man ja überhaupt nicht mehr sicher und alles wird abgehört. Und das finde ich ganz toll und gerade in den 70ern. Aber ich muss auch gestehen, die 70er Jahre, diese Jazz-Einflüsse in Soundtrack, finde ich ganz furchtbar. Also das ist ja ein Bullet auch und so. Also ich muss
wobei, also Bullets finde ich das Hauptthema zumindest sehr, sehr gut.
Ich finde diese Jazz-Einflüsse ganz furchtbar. Also das war, also ich finde die pompösen Trompeten in den 50er, 60ern, was Scores betrifft, hier diese Sportakustik.
Das ist ja auch belanglos.
Genau, das und ich finde diese Jazz-Sachen in den 70ern auch völlig belanglos.
Hoffentlich hört sich Ulrich von unserer Jazz-Redaktion
Spannung, Spannung, Spannung. Finde ich ganz furchtbar.
Mach einen Soundtrack, das klingt gut.
Oder Shaft. Also da ist der Song cool, aber wenn du...
Der Shaft ist auch super,
der Hauptsong ist gut, aber der Rest ist...
Score von Isaac Hayes, ist super. Ja.
Genau, naja, ganz super ist
der. Lassen wir es mal so stehen, wir reden jetzt gleich über den nächsten Film, den wir anzubieten haben. Ein bisschen komplizierter Titel, wenn das zum nächsten Ausschnitt. Rosebrush Bruning, wir werden es gleich für euch übersetzen, aber hier erstmal so ein paar Eindrücke auch zum Tonfall des Films.
Menschen sind Rosen. Familien sind Rosenstöcke. Rosenstöcke muss man stutzen. Nach Mams Tod haben wir alle sehr viel Geld geerbt. Wir sind alle fauler, mittelmäßiger, oberflächliche Egoisten. Alle von uns, außer mein ältester Bruder natürlich. Jack. Jack ist anders.
Armer Jack.
Liebst du ihn?
Das tue ich.
Ist spät dran.
Weil er bei dieser Tussi war. Und schon der Gedanke daran ist unerträglich. Und ihr Kleidungsstil ist einfach grauenhaft.
Oh, okay. Willkommen in unserer Familie.
Ja, das scheint eine ganz wunderbare Familie zu sein.
Eine richtig liebevolle Familie. Ja. Reinhard, mit denen möchte man den ganzen Tag Zeit verbringen. So toll sind die. Also vielleicht hört man es auch raus, das sind ganz furchtbar. Die sind alle furchtbar.
Aber versprochen, es kam eben schon raus, wer genau hingehört hat. Also war ein Ausschnitt aus Rose Bush Bruning. Mhm. Der Titel wird nicht übersetzt, aber heißt so viel wie Rosenstöcke stutzen. Mhm. Also kann man natürlich, wird man als Metapher lesen müssen.
Es ist auch eine Metapher fürs Film. Denn es ist so, also wir sehen den Film aus Sichtweise von Ed Callum Turner gespielt, der unser künftiger Bond sein könnte, der eben mit seiner Familie dort in dem Haus lebt, mit seinen Geschwistern, zwei Brüder hat er noch und noch eine Schwester und mit dem Vater. Diese leben dort zusammen und meandern so ihren ganzen Tag rum. Und was passiert bei Menschen, die nur rummeandern? Die kriegen komische Gedanken. Und das kriegen auch gerade unser Hauptdarsteller Ed, der nämlich dann anfängt, vielleicht sollte ich mal, ich bleib mal bei der Metapher, die Rosenbüsche mal schneiden. Und was die Motivation dahinter ist und warum das ist, ist einfach, dass es eine unfassbar dysfunktionale Familie ist. Also ich nehme mal nur ein Thema, das ist ein sehr kontroverser Film. Es wird auch im Trailer eben schon angespielt. Jack wird gespielt von Jamie Bell, der sich ja auch mittlerweile gemausert hat, aber Nymphomaniac er auch schon kontroverse Figur gespielt hat. Also er sucht auch...
Oh, sprich Kinderstar natürlich aus Billy. Ja, hast du
ja
schon gesagt.
Das wollte ich ja nicht, aber ich will nur den jetzigen und der ist wirklich ein bisschen kontroversiert. Oder in Skin, wo er Neonazi gespielt hat. Also der versucht wirklich das zu spielen. Und alle sind verliebt in ihn und alle wollen auch Sex mit ihm. Und das ist eine Sache, das ist eine griechische Tragödie. Passt natürlich, dass das Drehbuch von Ich versuch's. F. Thymis Philipp U., der auch schon Dogtooth zum Beispiel geschrieben hat für Yorgos Lanthimos.
Also eine Griechin offenkundig, ja.
Genau. Und der weiß auf jeden Fall, was es bedeutet, wirklich kontroverse Figuren zu schreiben. Und
also
auch
ein Grieche,
noch,
pardon. Genau. So nach Griechen. Ja.
Und macht das auch hier. Diese Figuren sind alle... Die stoßen uns ab. Die leben in einer Welt, die nur von Ekel geprägt ist für uns als Zuschauer. Und das fand ich großartig. Das ist ein richtig schöner, kontroverser Film. Warum ich sage, griechische Mythologie ist, dass die halt, wenn du außerhalb des Systems stehst, also wir beide würden jetzt hier nicht ankommen und würden darüber reden, sollen wir jetzt ein paar Loops einwerfen und danach ein bisschen rummachen. Also weißt du, das sind jetzt nicht Gesprächsthemen, die jetzt so im Alltag sind. Bei denen ist das immer so. Ja, lass uns doch was und lass uns mal dahin fahren. Und wie habe ich jetzt Bock auf einen Burger aus Paris? Und die sind außerhalb des Systems und leben auch in einem Mikrokosmos, in so einer ganz tollen Villa. Und dieses sich selber kannibalisieren ist ja das Thema dahinter, weil die sind egoistisch und gleichzeitig lieben die sich auch. Also das ist halt, und das steht halt im großen Widerspruch und ich habe mich gesuhlt in den Figuren. Ich kann damit richtig viel anfangen. Und Robert Schwenke hat letztes Jahr auch mal so ein Stück versucht, ich weiß gar nicht, ganz schlimm mit John Malkovich auch, und den haben wir ja komplett zerrissen. Der war ja ganz furchtbar, der lief ja auch auf der Berlinale. So ist es langweilig und blöd geschrieben. Der Film ist ganz toll, weil die Schauspieler Spaß haben. Und der Vater, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen...
Tracy Letts,
ja,
ist selber Schriftsteller, hat im August in Osage County geschrieben,
genau.
Und auch Killer Joe war auch seine Vorlage, also deswegen spielt jetzt ab und zu.
Ja, die geilste Szene des Films, und ich sag's, wie es ist. Ich sag mal so, nach dem Film, das hatte ich ja schon bei der Berlinale-Kritik gesagt, möchte man keine Zähne mehr putzen. Und das ist wirklich finster, die Zähne. Aber das ist nur eine von vielen Szenen, die uns einfach zeigt, dass die schon, und das ist ja so eine These, die auch aufgestellt wird, eine Gesellschaft kannibalisiert sich ja irgendwann oder zerstört sich selber, wenn sie an einem gewissen Reichtum angekommen ist. Das wird ja zum Beispiel bei Apokalypto auch am Anfang gesagt, warum die Mayas ja von den Einwanderern assimiliert werden konnten oder vernichtet, war ja auch ein Genozid. Und das ist hier einfach so gezeigt. Wir zeigen quasi am Rande der Apokalypse in diesem Mikrokosmos der Familie, wohin dieser ganze Gier und Reichtum in unserer Welt führt. Und das könnte man halt moralisch irgendwie angehen oder man lässt einfach Figuren unmoralische Dinge tun. Und das ist kein einfacher Film, das ist ein unangenehmer Film und die Schauspieler spielen das auch alle unangenehm. Und allein die Tatsache, wenn die halt miteinander flirten und da flirtet die Tochter mit dem Vater und mit den Brüdern, das ist so derartig unangenehm, dass ich aber sage, okay, darum geht's ja gerade. Es geht ja darum, dass die vergessen haben, was die sag ich mal, was die wichtigen Themen, weil es geht ja darum, dass ich mich vielleicht aus meiner Familie herauslöse. Das ist gesund für meine Psyche. Die haben das nicht verstanden und auch dieses, das Blut wird ja immer dünner, wenn man in aristokratischen Familien ist. Das kann denn dazu führen. Das wird so ein bisschen beleuchtet und das Ganze aber frei von irgendwelchen Sicherheitsnetzen, sondern wird wirklich uns präsentiert in sehr brachialer und harter Form.
Das klingt ja insgesamt so, als ob der Film ziemlich gelungen sei. Du hast ja schon gesagt, die Idee Gesellschaftssatire kommt ja häufiger so vor. Es gibt sicherlich den drastischeren Film, um mal noch ein anderes Beispiel zu nennen, Das Fest. Der ist ja auch ein Familienfilm,
geht in die Richtung,
der
ja.
geht in so eine Richtung.
Definitiv.
Und das klingt ja für mich so, als ob dem man ausnahmslos empfehlen könnte.
Nein, natürlich nicht. Der kontroverse Film darf niemals empfohlen werden, rein zum Gefallen oder nicht. Dieser Film polarisiert. Der hat richtig viele, ganz viele richtig schlechte Kritiken und jemand.
Weil er einen peinlich berühren könnte oder was?
Na, weil er einen vom Kopf stoßt. Weil er einen aus der Komfortzone holt. Und viele Leute finden das dann grenzüberschreitend, finden das eklig und anwidernd und sehen darin nicht die Qualität, die in einer kontroversen Szenerie uns präsentiert wird. Man muss aber über die Kontroversität hinausgucken. Deswegen bin ich ein großer Freund von Gaspar Noé, der den gleichen Ansatz verfegt. Oder könnten wir jetzt auch weitergucken. Auch ein Darren Aronofsky oder ein David Cronenberg sind diese Themen so angegangen. Und gerade Sexualität auch in ihrer, ja, Sexualität kann auch negative Züge haben. Das muss man einfach ganz klar so formulieren, auch wenn der Ansatz ja oder die Motivation positiv ist. Und das so zu sezieren, ist das Kino halt eine schöne Spielwiese. Und die lassen die einfach von der Reihe los. Und das muss ein unfassbar, also Tracy Letts hat das auch im Interview, wurde auch zu der Szene befragt in der Berlinale Pressekonferenz. Er sagt, glauben Sie mir, das zu spielen war ein reines Vergnügen. Aber das Zugucken, also das sage ich jetzt als Ergänzung zu dieser Aussage, ist, du möchtest weggucken, du möchtest diese Szene.
Aber das ist ja genau, was ich meine, dieses
und das,
peinlich berührt sein.
Genau, dieses Unangenehme, dieses in unangenehme Situationen gebracht werden und nicht, ich rede nicht von Fremdscham, das ist nicht so Stromberg, das mag ich nicht. Das ist so, das kennt man auch im Alltag. Hier sind wir eher so ein Spiegelbild unserer Urinstinkte. So etwas dagegen kann man nichts machen. Und wenn wir halt frei sind von Zwängen wie Sicherheit oder ähnliches, werden wir vielleicht wieder zu diesen egoistischen Monstern, die uns die Natur vorgegeben hat. Und das macht der Film. Diesen Film kann man nicht bedenkenlos empfehlen, aber ich glaube, die Leute, die jetzt so auch die Referenzen, die wir so ein bisschen genannt haben, oder die Regisseure, die mit diesem Film auch was anfangen können, die können mit diesem Film auch was anfangen. Allen anderen ist eine Warnung ausgesprochen, er ist hart, er ist wirklich hart und da sollte man auch nicht irgendwie sagen, vielleicht funktioniert es doch, ich bin großer Jamie Bell-Fan, weil ich halt gerne tanze und Billy Elliot so gerne geguckt hat. Nein, lass die Finger davon, seid da vorsichtig. Aber allen anderen, die wirklich ein Reibungskino wollen, die das Kino als das, was es ist. Manchmal ist nämlich das Kino wütend und ein blanker Nerv, der sollte diesen Film gucken.
Also Empfehlung von Patrick für Rosebrush Bruning, Rosenstöcke Stutzen. Und diesen Film könnt ihr aktuell sofort im Lichthaus in Weimar schauen, in der Spätschiene um 21.40 Uhr. Oder ihr wartet noch etwa 2,5 Wochen. Ab 14. Mai läuft der Film dann auch im Erfurter Kinoclub.
Das ist richtig.
Und jetzt holen wir erstmal ein bisschen Musik und hören, gehen ganz weit zurück in die 50er Jahre hinein. Jetzt gibt's Elvis live.
That's alright now. That's alright now.
Ja, da werden wir gleich mal schauen. Das ist auf jeden Fall Elvis gewesen mit What's All Right, Mama. Und das ist die Live-Version gewesen. Die kann man auch im Konzertfilm hören. Epic, Elvis Presley in Concert. Und der lief immer mal, hat hochgelobte Kritiken bekommen.
Ja, Baz
Luhrmann hat diesen Film gedreht. Der hat ja auch den Spielfilm gemacht über Elvis Presley, der nicht gut war. Also kann man schon sagen, der katastrophal, kann man das Wort im Mund nehmen. Und er hat im Zusammenhang mit eben diesem Spielfilm eben Material entdeckt von Elvis, Originalmaterial. Das haben die jetzt so gut wohl aufbereitet, dass das ein ganz toller Konzertfilm sein soll. Und deswegen haben wir es jetzt gebracht, weil ab kommenden Donnerstag, jetzt also ab 30. April, läuft für 4 Tage im Kinoclub in der 16:40 Schiene in Erfurt dieser Elvis-Film. Ja. Epic Elvis Presley in Concert. Und das kann man sich auf jeden Fall gern mal anschauen.
Ich glaube, das ist ein Ereignis. Und wir wissen ja, Baz Luhrmann Musik, das kann der Mann. Also das ist ja wirklich, das ist ja, nichts geht über Moulin Rouge. Aber Musik verbinden kann er ja wirklich mega gut in seinen Filmen. Also der hat Ahnung davon.
Der hat Ahnung davon. Dann haben wir noch einen zweiten ganz kurzen Tipp, bevor wir den Abspann anläuten. Da haben wir einen kleinen Ausschnitt. Du hast extra geschaut und zwar als Heimkino-Tipp nochmal Michael Jackson. Und zwar gibt es eine Doku von Spike Lee, die ist schon 10 Jahre alt. Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall. Wir hören mal einen ganz kleinen Ausschnitt an und ich habe den extra ausgesucht, weil da geht es nämlich um den Film Ben, den man heute vergessen hat, über eine Ratte. Und da hat Michael Jackson den Song dazu gemacht. Und wir hören einen ganz kurzen Ausschnitt an, wie das im Film dann aufbearbeitet wird.
Ben begins. Ben is coming from Cinerama Releasing. And this time, he's not alone.
And then came Ben, which was a soundtrack to a movie about rats. And wherever we tour, the whole world demand to hear it. We can't get off stage. People start chanting for Ben.
This performance of Ben at the Academy Awards in 1973 was the first time that Michael really stepped out on his own.
The first nominated song is Ben, from the picture Ben. It'll be sung by a young man whose talent is mature, but whose age suggests that maybe he shouldn't even be up this late.
Ben, the two of us need look no more.
Ja, das war Michael Jackson als 14-Jähriger. Ja, und der Ausschnitt, den wir gehört haben, wir haben eben gesprochen, das war Charlton Heston, der hat damals eben den Oscar präsentiert, also die Nominierten, weil Ben war als bester Filmsong nominiert und Michael Jackson ist damals bei der Oscarverleihung aufgetreten. Müsste man nachschauen, jetzt hast du mich wahrscheinlich Diana Ross oder so, aber müsste man nachschauen, wer in dem Jahr, das kriegt man noch raus.
Mit 14 tritt er bei der Oscarverleihung auf? Also jetzt, wer wirklich, schreibt mir Namen oder schreibt irgendwo hin, wer vergleichbar ist, es gibt keinen. Es gibt keinen.
Nee, das ist wirklich schon ziemlich einmalig. Deswegen Empfehlung von Spike Lee, diese Doku zu schauen. Auch deswegen, weil die eben einen ähnlichen Zeitabschnitt abdeckt. Eben vor allen Dingen hier die 70er Jahre bis zum Off-the-Wall-Album, die eben auch der Spielfilm Michael abdeckt. Dann könnt ihr selber entscheiden, was filmisch interessanter ist. Aber die Doku ist eine absolute Empfehlung. Jetzt machen wir erstmal unseren persönlichen Abspann.
Ja. Am Ende landete ich wieder da, wo ich angefangen hatte. Ich besaß immer noch meinen Riecher für die Sieger und ich konnte immer noch eine Menge Geld für alle möglichen Leute zu Hause verdienen. Also, warum eine gute Quelle versiegen lassen? Tja, das war's.
Louis, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ich bin immer bei dir.
Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns später noch auf dem Weg nach Westen.
Und da sind wir wieder auf dem Weg nach Westen und können nur sagen, in 2 Wochen gibt's uns wieder am Samstag, den 9. Mai. Und da reden wir über verschiedene Filme, über eine Fortsetzung, Der Teufel trägt Prada Teil 2. Wieder mit Meryl Streep.
Er trägt den immer noch, hätte ich ihn genannt, oder?
Ja, man hätte auch ein bisschen kreativer sein können. Das wäre wirklich ganz interessant.
Trailer sieht eigentlich ganz witzig aus, aber da muss ich auch sagen, vor allem weil mit diesem Madonna-Song, wenn sie so läuft, das ist Wonk, ganz, das ist schon cool gemacht. Aber ich sag halt, der Untergang der modernen Zivilisation ist die Modebranche. Deswegen bin ich da immer sehr skeptisch, aber das Acting ist einfach Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway auch. Und vor allem auch Stanley Tucci, der ja hier so eine verkehrte Rolle einnimmt. Er nimmt ja eher so das, was in den 70er Jahren die Frauenrolle gewesen wäre. Deswegen finde ich tolle Ansätze.
Wir schauen einfach mal, wie es geworden ist. Dann gibt es den ganz neuen Film mit Sandra Hüller zu besprechen, Rose. Der lief auf der Berlinale, ist ja auch einen Preis dafür bekommen, den sehen wir, den werden wir besprechen. Den kann man ja auch schon übrigens ab diesem Donnerstag im Erfurter Kinoclub schauen.
Deutschland statt.
So wie kann man nur sagen, ich fand ihn nicht ganz schlecht.
Nicht ganz so schlecht, richtig.
Also einfach wieder einschalten, wir sagen tschüss, hört weiter die Halunken und hört vor allen Dingen weiter Radio Frei. Macht's gut. Tschüss.